Bevor wir Gottes Wort hören, lasst uns noch die Hände falten und beten. Wir danken dir, lieber Herr Jesus Christus, dass du gegenwärtig bist. Du hast es verheißen. Und du bist gegenwärtig in deinem guten und heiligen Wort. Und jetzt bitten wir, dass du mit uns redest, dass du hineinsprichst in unsere Lebensgeschichte, dass du uns heil machst. Nimm weg, was uns ablenken möchte. Nimm weg die Gedanken, die uns beschäftigen und die um uns kreisen. Lass uns ausgerichtet sein auf dich. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Besucher dieses Jahrestreffens, 1. Mose 32, eine weitere Jakob-Geschichte, Gott begegnen und heil werden. Dieser Jakob hatte kein einfaches Leben, kein geradliniges Leben. Es war ein Leben mit Brüchen, ein Leben im Exil, im Ausland, wir haben schon gehört. Nicht selbst gewählt als Urlaub, nicht gesandt als Missionar, sondern im Exil als einer, der geflohen war. Und Jakobs Leben war gezeichnet von vertrackten Beziehungen. Zwei Frauen hat er geheiratet. Die Geschichte mit seinem Schwiegervater Laban, die war nicht unkompliziert. Auch die spätere Geschichte mit den Kindern war nicht leicht. Und dann vor allem Esau, sein Bruder. Wegen ihm und vor ihm war Jakob geflohen. Und jetzt kehrt er zurück, nicht mehr als einsamer Wanderer, sondern mit einer großen Familie und als ein reicher Mann mit vielen Herden. Aber wie würde Esau darauf reagieren? Der erste Punkt meiner Ausführungen: die unheile Vergangenheit wird gegenwärtig. Die unheile Vergangenheit wird gegenwärtig und ich lese dazu aus 1. Mose 32, die Verse 4 bis 9. Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom, und befahl ihnen und sprach: So sprecht zu Esau, meinem Herrn, dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bisher bei Laban lange in der Fremde gewesen und habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde und habe ausgesandt, es dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen fände. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen: Wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager und sprach: Wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Viele Jahre sind vergangen, vieles ist inzwischen passiert seit der Flucht vor Esau. Und obwohl circa 20 Jahre zwischen der Flucht und dieser neuen Begegnung liegen, ist plötzlich die alte Geschichte wieder gegenwärtig. Sie holt Jakob ein. Was tut Jakob? Er sendet Boten zu Esau. Er lässt ausrichten, wie seine Exilsituation war. Und er verweist auf den erworbenen Reichtum. Und dieser Hinweis auf seinen Reichtum ist gleichzeitig ein Angebot dieses Reichtums als Geschenk an Esau, als Wiedergutmachung, als einen Preis, den er bereit ist zu zahlen. Aber noch viel wichtiger ist der eine Satz: damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Jakob bittet auch um Vergebung. Was können wir daraus lernen? Ein erstes: Schuld verjährt nicht. Schuld verjährt nicht. Vielleicht im Strafrecht, aber nicht vor Menschen und nicht vor Gott. Schuld ist eine Wirklichkeit, die nicht zerfällt. Wenn ich manchmal etwas suche, dann sage ich, um mich selber zu ermutigen, die Welt verliert nichts. Irgendwo muss es sein. Viel ernster, die Welt verliert die Schuld nicht. Es bleibt ein Wesen der Geschichte, was ich einmal getan habe und noch tun werde. Ich komme noch einmal darauf zurück. Und deshalb gilt auch das andere, die zweite Beobachtung in diesem Zusammenhang: Bitte um Vergebung ist möglich, auch nach langer Zeit. Gleichsam möchte ich nicht verschweigen, und das zeigt auch dieser Text: Bitte um Vergebung ist nie einfach. Und ich habe mir bei der Vorbereitung überlegt, ob es gelegentlich einfacher ist, Gott, den wir nicht sehen, um Vergebung zu bitten, anstatt Menschen. Vielleicht, wenn es auch eine gewisse Öffentlichkeit braucht, einen gewissen Kreis, vor dem man schuldig geworden ist. Bitte um Vergebung ist nie leicht, machen wir uns nichts vor. Bitte um Vergebung hat mit Unterwerfung zu tun. Jakob bezeichnet sich gegenüber Esau als dein Knecht. Und er nennt Esau meinen Herrn. Bitte um Vergebung heißt immer, mit leeren Händen dazustehen und in der Tat auf die Gnade des anderen angewiesen zu sein. Und ich denke, aus diesem Grunde ist es auch wichtig, dass wir auf so eine Geschichte hören, wo ein Jakob bereit ist zu sagen: Ich möchte Gnade vor deinen Augen finden. Heil werden hat es auch mit diesem Schritt zu tun, mit diesem schweren Schritt, dem anderen und Gott gegenüber zu sagen: Ich brauche deine Gnade. Und dann möchte ich noch einen dritten Aspekt hier anführen, der mir sehr wichtig ist, obwohl er nicht unmittelbar hier in der Geschichte zur Sprache kommt. Mir ist wichtig die Unterscheidung zwischen Vergebung und der geschichtlichen Wirklichkeit von Sünde. Auch wenn Sünde vergeben ist, bleibt sie eine Wirklichkeit der Geschichte. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass dann im neuen Himmel und in der neuen Erde auch diese Geschichte vergessen werden kann. Aber bis heute ist dem nicht so, trotz Vergebung. Vergebung heißt, die Sünde wird vor Gott nicht angerechnet für meine Gottesbeziehung. Die Sünde steht nicht zwischen mir und Gott. Aber Vergebung verändert meine Vergangenheit nicht. Und deshalb wird sie auch bei Jakob wieder lebendig. Diese Vergangenheit, sie holt ihn wieder ein. Es ist doch interessant, dass David in einem Bußpsalm beten kann oder sagen kann: Meine Sünde ist immer vor mir. Ja, das hat doch bei ihm auch gestimmt. Er sah die Bathseba, mit der er die Ehe gebrochen hat, jeden Tag. Die Sünde war wirklich immer vor mir. Und so ist es auch in unserem Leben oft, gerade in Beziehungen, wo wir schuldig geworden sind. Wenn es da wieder zu Begegnungen kommt, ist auch die Sünde wieder gegenwärtig. Und jetzt ist etwas ganz entscheidend, wenn wir Buße getan haben, dann stellt die Erinnerung die Vergebung nicht in Frage. Das ist ganz wichtig, dass wir die Gewissheit haben, auch wenn im Gedächtnis die Sünde wieder aufstehen kann, vergeben ist vergeben. Der Zusammenhang zwischen Vergebung und Geschichte macht auch die Bibel in der Weise ihrer Erzählung deutlich. Überall, wo Menschen heute die Bibel lesen, lesen sie von Jakob und dem, was er gemacht hat. Überall, wo Menschen die Bibel lesen, lesen sie von David und seiner Schuld. Bis heute, nach 3000 Jahren. Und überall, wo Menschen die Bibel lesen, lesen sie auch von der Buße und von der Vergebung. Und ich denke, der Zusammenhang des biblischen Berichtes bestätigt den Zusammenhang bzw. die Unterscheidung zwischen Vergeben und Vergessen. Bis auch unsere Geschichte ganz neu gemacht wird, können wir an der Vergangenheit unseres Lebens nichts ändern. Und deshalb holt uns unsere unheilige Vergangenheit immer wieder auch ein. Ein zweites. Allein Gott kann trotz der unheilen Vergangenheit helfen. Ich lese die Verse 10 bis 13. Weiter sprach Jakob: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders und von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er kommt und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Allein Gott kann trotz der unheilen Vergangenheit helfen. Wie würde Esau reagieren? Die Boten kommen zurück und bringen keine Antwort. Die kommen zurück und sagen nur, auch Esau ist im Anmarsch, aber mit 400 Mann. Nicht mit Schafen, Kindern und Frauen. Und da bekommt es Jakob wieder Angst zu tun und er erwartet in der Tat einen Angriff. Was tut er daraufhin? Jakob betet. Ich muss sagen, ich habe dieses Gebet erst jetzt bei dieser Vorbereitung richtig entdeckt. Wie bei vielen biblischen Gebeten habe ich auch hier gemerkt, die biblischen Gebete bieten Hilfe und Orientierung für unser Gebet. Und deshalb ein paar Anmerkungen dazu. Am Anfang steht die Anrede: Gott meines Vaters Abraham und meines Vaters Isaak. Jakob betet inzwischen zu einem bekannten Gott, zu einem persönlichen Gott, zu einem Gott, der geredet und gehandelt hat in der Geschichte seiner Väter und auch inzwischen in seiner Geschichte. Liebe Schwestern und Brüder, davon lebt das Gebet, dass wir Gott kennen, dass wir wissen, zu wem wir beten. Und deshalb stellt uns die Bibel Gott vor, den dreieinigen Gott, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Unser Gebet geht nicht ins Blaue hinein, sondern hat eine klare Adresse. Und dann beruft er sich auf Gottes Verheißung und Gebot. Gott hat ihm befohlen, wieder zurückzukehren. Gott hat ihm verheißen, dass er ihn segnet. Gebet als Antwort auf Gottes Wort. Gebet nimmt Gottes Wort ernst. Dazu möchte ich eine Frage stellen. Aufgrund von Beobachtungen bei mir und bei anderen, ist nicht häufig das Bibellesen und das Beten sehr getrennt? Bibellesen, Bibel zu, beten, meine Dinge. An der geöffneten Bibel, nach dem gelesenen Wort, Gebet als Antwort auf dieses Wort. Ich bin überzeugt, dass dann das, was wir heute häufig sehr stark betonen, Anbetung und Lob, nochmal ganz anders inhaltlich unterfüttert wird. Gebet als Antwort auf das Wort. Und so ein echtes Gespräch mit Gott, der zuvor mit uns geredet hat. Und dann folgt das Eingeständnis, ich bin nicht gering, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Jakob ist klar, ich habe es nicht verdient. Jakob ist klar, ich kann vor Gott nicht hinstehen als einer, der Anforderungen stellen kann und Ansprüche hat. Ich bin aufgrund meiner Lebensgeschichte und meiner Schuld angewiesen auf Gottes Gnade, ganz abhängig von ihm. Aber auf dem allem, was er jetzt gebetet und gesagt und was wir gehört haben, jetzt hat auch die Bitte ihren Platz. Merken wir, die Bitte ist eingebunden in einen geistlichen Raum, sie steht nicht isoliert. Es ist nicht die einzige Form der Gottesbeziehung und der Gottesbegegnung. Jetzt bittet Jakob, Gott, errette mich. Ich bin ganz und gar auf dich angewiesen. Ich brauche deine Hilfe. Und er gibt auch ganz ehrlich zu, denn ich fürchte mich. Allein Gott kann helfen. Trotz der unheilen Vergangenheit. Aber damit bin ich noch nicht fertig mit diesem Punkt. Jetzt kommt etwas Interessantes. Jakob betet nicht nur, Jakob handelt auch. Er teilt seine Herden in zwei Lager. Wenn die eine überfallen wird, kann die andere sich retten. Oder vielleicht war es auch ein Deeskalationsvorgang, vielleicht überfällt er noch die erste und dann gereut sie und die zweite verschont er schon halb und dann ihn und seine Familie ganz, wie auch immer. Was ich aus dieser Geschichte lernen und entnehmen möchte, ist die Frage, wie geht es in unserem Leben? Bete und tue nichts. Oder bete und arbeite. Natürlich gibt es Situationen, wo außer dem Gebet keine menschliche Möglichkeit mehr bleibt. Und ich würde nie sagen, hier hilft nur noch beten. Das nur an dieser Stelle ist ganz schlecht. Es gibt Situationen, wo uns alle Möglichkeiten, etwas zu tun, aus der Hand genommen sind. Aber ich denke, in der Regel ist das nicht der Fall, sondern die Regel lautet: bete und arbeite, bete und denke, bete und entscheide. Oder um es vielleicht doch einen Tick geistlicher zu sagen: bete und nütze die Gaben, die Gott dir gegeben hat, bis hin zu deinem Verstand. Natürlich ist bei dem, was wir tun können, immer die offene Frage: tun wir das Richtige? Und ob hier Jakob das Richtige getan hat, seine Sorge war unnötig. Denn Esau kommt und versöhnt sich mit ihm. Aber konnte er es wissen? Ich denke, es ist unsere Aufgabe, mit unseren Gaben zu tun, was wir können. Und gleichzeitig zu wissen, wir sind ganz von Gott abhängig. Wir haben gerade ein Zeugnis gehört. Vielleicht könnten viele von hier ein Zeugnis geben, wo ihnen rückblickend klar wurde, wie Gott sie geführt hat, durch unsere Entscheidungen mit hindurch. Unser Arbeiten, unser Beten, unser Denken, unser Entscheiden ist Teil von Gottes Führung und steht nicht separat daneben. Freilich wissen wir oft im Voraus nicht, was richtig ist. Aber hier in dieser Geschichte ist es für mich auffallend, dass das beides zusammenkommt. Und ich denke, es gehört oft in unserem Leben zusammen. Das Wissen um die ganze Abhängigkeit von Gott. Aber das bedeutet nicht, dass wir nur noch hinsitzen und Däumchen drehen. Sondern unser Gebet schließt dann die Bitte ein: Herr, führe mich, Herr, lass mich das Richtige tun mit den Gaben, die du mir gegeben hast. Und als Dritte und Letzte: ich möchte den schwierigen Text mit dem Kampf am Jabbok nicht weglassen. Und deshalb drittens und letztens: Gott begegnen und heil werden. Und ich lese dazu 1. Mose 32, die Verse 23 bis 32. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Fort des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Der Höhepunkt der Geschichte, die Gottesbegegnung. Immer der Höhepunkt, die persönliche Begegnung mit Gott, eine heilige Stunde. Und einige wenige Züge aus dieser Gottesbegegnung möchte ich herausgreifen. Jakob bleibt alleine zurück. Zwei Frauen, 11 Kinder, Knechte und Mägde und jetzt alleine. Bei den entscheidenden Gottesbegegnungen unseres Lebens sind wir alleine mit Gott, mein Gott und ich. Die großen Treffen wie heute haben einen großen Wert und sind sehr segensreich. Aber sie können nie die persönliche Begegnung mit Gott ersetzen. Wer in die Gemeinschaft flieht, um der persönlichen Begegnung aus dem Weg zu gehen, der versäumt Entscheidendes. Man kann diese Begegnung fliehen, denn diese Stunden sind nicht leicht. In der Stunde der persönlichen Gottesbegegnung geht es nur um mich. Und deshalb, und das macht dieser Text deutlich, sind sie ein Ringen mit Gott. Worum wird gerungen? Dass Gott mich segnet trotz meiner unheilen Geschichte. Das ist ja gleichsam das Wunder schlechthin. Das ist die Gnade. Das ist das Unerwartete. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Oder könnte man auch sagen, ich lasse dich nicht, du segnest mich dennoch. Trotz allem und obwohl ich keinen Anspruch habe, da begegnet Gott als der Gnädige und Barmherzige, wie wir es seit dem Kommen von Jesus Christus noch viel besser wissen und sehen können. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, trotz meiner Geschichte, was immer es gewesen sein mag. Und dann das andere. Es ist ein Ringen mit Gott über der unklaren Lebensführung. Die Bibel zeigt uns viele Beispiele dafür. Auch unser Leben ist oft nicht gerade, sondern mit Brüchen verschiedenster Art. Und weltlich und psychologisch gesagt mit Dingen, die wir nicht verarbeiten. Und jetzt das Ringen mit Gott über meiner Lebensgeschichte. Und liebe Schwestern und Brüder, da hat auch die Warum-Frage ihren Platz. Und das kann man nur selber mit Gott aushandeln. Aber wo dies nicht geschieht, wo mein Leben nicht geistlich verarbeitet mit Gott, da bleibt zutiefst menschliche Unzufriedenheit. Da bleibt eine Wunde im Leben, die immer weiter schweißt. Und deshalb sind sie wichtig, diese einsamen Stunden mit Gott, wo ich mit Gott über meinem Leben ringe. Um den Segen ringe trotz meiner Schuld und dann am Ende über den Segen staune trotz meiner Schuld. Und ringe über meine persönliche Lebensführung. Und wie gesagt, dieses gipfelt dann in der Bitte um den Segen. Und Jakob wird gesegnet. Gott segnet diesen Menschen. Und das ist Hoffnung für dich und für mich, dass wir es mit unserem Herrn, mit dem Gnädigen zu tun haben, der uns trotz allem segnet. Und deshalb dürfen wir ihn auch bitten, Gott begegnen und heil werden. Und das hat noch zwei Auswirkungen, die ich kurz am Schluss nennen möchte. Gott hat mit diesem Jakob einen Plan. Aus Jakob wird Israel. Aus Jakob wird der Vater Israels, der Vater der 12 Stämme. Gott baut diesen Jakob ein in seine Heilsgeschichte. Liebe Schwestern und Brüder, Gott baut dich ein und mich in seine Heilsgeschichte. Trotz unserer unheilen Vergangenheit. Weil er mit seiner Vergebung heilen darüber steht, baut er uns ein in seine Heilsgeschichte. Und eine zweite Auswirkung: Gott schlägt Jakob. Jakob geht aus der Begegnung als ein Gesegneter und als ein Geschlagener hervor. Jakob ist gesegnet, aber er hinkt. Er hat einen Schlag, dass man es sieht, sein Leben lang sieht. Und ich glaube, in dieser Spannung steht das Geheimnis jeder geistlichen Biografie. Gesegnet und geschlagen. Gesegnet mit der Gegenwart Gottes. Gesegnet mit der Vergebung. Gesegnet mit Barmherzigkeit und geschlagen. Kennst du deinen Schlag? Dein Schlag, der bleibt in deinem Leben, bis Jesus mal alles heil machen wird? Dein Schlag, den du nicht rausradieren kannst aus deiner Biografie? Geschlagen und gesegnet. Unser Leben haben ganz gewiss manche Brüche, manchen Knacks, manche Schwere und trotzdem gesegnet, vergeben, heil. Und ich halte es für einen Grundzug des biblischen Realismus, dass wir mit dieser Spannung geschlagen und gesegnet leben müssen, bis an den Tag, an dem Jesus alles heil macht, an dem auch die Hüfte geheilt ist und wir nicht mehr hinken, an dem Tag, an dem wir nur noch Gesegnete sind, ganz heil. Amen.